Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 4. Februar 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Abo, Abo, Abo. Immer wieder Abo, Abo, Abo. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen im Nebelspalter. Was habt ihr eigentlich, wenn ihr den Nebelspalter habt? Ja, gut, ihr habt vor allem uns mal. Und schaut auch, dass wir überhaupt noch da könnt hinsitzen und etwas erzählen. Nein, grundsätzlich habt ihr ein grosses Angebot von Recherchen, Kommentaren, von Daten, von Fakten, die ihr könnt brauchen für die Diskussion, wenn ihr euch schlau machen wollt, aus einer liberalen Perspektive. Und das ist ja nicht so wahnsinnig häufig in der Schweizer Medienwelt. 76% der Journalisten tun sich selber als links bezeichnen. Wollt ihr diese Medien fördern? Ausgerechnet die? Nein, fördert ein liberales Medium, wie zum Beispiel den Nebelspalter. Gut. Dominik, heute ist kein Bundesrat, obwohl Mittwoch ist. Natürlich, weil der Bundesrat hat jetzt auch wieder mal Skiferien und das ist am Kanton Bern auch nicht unwichtig. Und wir gehen gerade los mit der EU, weil eben die Schweiz halt am Skifahren ist, haben wir eine Geschichte aus der EU. Der Kasper Schwarzenbach von uns hat da eine sehr interessante Geschichte gemacht über die Regulierungsdichte in Europa.
Ja, die Uschi von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, behauptet ja von sich, sie möchte etwas gegen den Bürokratieabbau und sie will eine Offensive machen. Aber jetzt zeigt eine Untersuchung vom Branchenverband Gesamtmetall, das ist arbeitgeberseitig, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ja, man kann es eigentlich auf einen Nenner nehmen. Die EU erlässt vier neue Rechtsakte pro Tag. Und das ist ein absoluter Rekord. Noch keine Kommission hat so viel Rechtsakt erlassen. Also muss ich das vorstellen. Ursula von der Leyen in ihren ersten 5 Jahren 6.306 Rechtsakte. Ihre Vorgänger Juncker 3.600 und der Herr Barroso nochmal 5 Jahre vorher 4.025. Das ist doch ein riesiger Gump, der ausgerechnet die Dame macht, die von sich behauptet, sie wüsste also, was gut sei für die Wettbewerbsfähigkeit von der Europäischen Union.
Gut, Ihre Leistungsbilanz als Verteidigungsministerin in Deutschland ist so, dass sie jetzt einfach keine Armee mehr haben. Also von dem her, sicher hat sie alles richtig gemacht. Nein, aber noch, was mich wundern nimmt, die Rechtsakte, das sind nicht Richtlinien, das sind Rechtsakte, die gerade direkt anwendbar sind im Recht der EU-Mitgliedstaaten, oder wie ist das?
Es ist alles zusammengezählt. Also es sind vorgeschlagene Verordnungen, vorgeschlagene Richtlinien und geänderte Rechtsakte, neue Rechtsakte. Also es ist halt wirklich, die Untersuchung von Gesamtmetall schaut das ganze Bild an. Und das ist aber nicht so, dass jetzt das irgendwie das Verhältnis von neuen Rechtsakten zu vorgeschlagenen Richtlinien oder so wahnsinnig anders geworden wäre. Es ist einfach, alle Balken sind einfach dicker geworden. Und wer das in einer schönen Grafik anschauen will, der geht auf nebelspalter.ch.
Also, sehr gut. Dann haben wir noch eine andere Geschichte, die auch mit der EU zu tun hat. Die Justizkommission vom amerikanischen Kongress hat mal ein bisschen untersucht, wie die EU sich zur Zensur und Wahlen verhaltet. Nicht sehr schmeichelhaft, Dominik.
Ja, das ist ja interessant. Ein riesiger Aufschrei, du erinnerst dich vor einem Jahr, wo der J.D. Vance in München gesagt hat, ein grosses Problem ist, dass in der Europäischen Union das Recht auf freie Meinungsäußerung gefördert ist, insbesondere wegen dem Digital Service Act. Wir haben bei Bern einfach auch schon drüber geredet. Und jetzt veröffentlicht das House Judiciary Committee veröffentlicht ein Dokument, wo man von der EU rausgeholt hat, wo eben zeigt, dass über Jahre mithilfe nicht nur von dem DSA, aber wesentlich mit dem Rechtsakt eben letztlich Meinungen zensuriert worden sind, Meinungen, die nicht passen, Meinungen, die links sind, also zum Beispiel zu Transgender-Politik oder zu Rassismus oder und so weiter. Es steht drin enthalten, verhalten, oder wie man mit Facebook und mit X, ähnlich wie bei den Twitter-Files in den USA, oder? Letztlich die Big-Tech-Firmen dazu geführt hat, dass sie Meinungen manipuliert haben und auch in 8 Fällen demokratische Entscheide, also Wahlen beeinflusst haben, indem man zum Beispiel vorher gewisse Sachen halt publiziert hat oder gestreut hat und andere Sachen eher unterdrückt hat. Und das ist schon verrückt, das hat man ja immer ein bisschen geahnt. Aber jetzt kann man es eigentlich, nachlesen, oder? Wie das in der EU gemacht worden ist. Und es ist schon noch verrückt, was da offen worden ist. Es zeigt, dass der Digital Service Act, eben, der geht es nicht darum, um die sogenannte Sicherheit vor Fake News oder Desinformation zu bringen, sondern es geht darum, Desinformation im Endeffekt zu betreiben.
Das sind natürlich alles Hinterlassenschaften auch von Corona. Dort hat das ganz massiv angefangen. Und da muss man auch ehrlich sein, ist aus Sicht der Amerikaner auch ironisch. Die Amerikaner haben es ja eigentlich als Erste gemacht. Und die haben ja alle, die Social Media Companies sind ja damals noch sehr auf der demokratischen Seite gestanden. Deshalb haben sie sehr eng mit der Regierung unter Joe Biden zusammengearbeitet. Also der ganze Missstand war eigentlich in Amerika zuerst gewesen. Und die EU hat es dann, heisst auch nicht, teilweise kopiert, aber teilweise sicher auch selber drauf gekommen. Und jetzt ist natürlich klar, jetzt hat man eine andere Regierung, die das ganz anders sieht, wo selber viele Leute drin sind in der Regierung, die selber Opfer geworden sind von dieser Zensur damals über Social Media. Und ich sage es auch deswegen, weil es immer ein bisschen ironisch ist, weil man heute immer wieder hört in Europa, ja, der Trump, der zensuriert mehr Medien und so weiter. Er hat ein paar unliebsame Journalisten aus dem Chor vom Weißen Haus rausgerührt und so weiter. Oder zum Beispiel die armen Journalisten von, glaube AP oder Reuters, weiß es nicht mehr, wo nicht schreiben Gulf of America für den Golf von Mexiko, die werden auch abgestraft. Jetzt erstens finde ich das auch ein bisschen kariert von Donald Trump. Ich finde es auch daneben. Deswegen ist aber die Meinungsfreiheit sicher nicht bedroht, weil ist ja bei uns im Bundeshaus so. Ich will es auch mal betonen, ich kann nicht ins Bundeshaus. Ich habe einen riesen Aufwand, wenn ich noch einmal wieder mal ins Bundeshaus etwas, was mich so aufregt, ich muss so viele Formulare und Bewilligungen einholen, dass ich es einfach nicht mache. Das ist auch eine absolute Beschränkung von meiner Arbeit als Journalist. Aber das ist auch nicht eine Beschränkung von Meinungsfreiheit, sondern es ist einfach eine Sauerei vom Parlament, von den Parlamentsdienst, glaube ich, die das tun, unter sich verwalten. Und wo das klare Ziel auch war, Journalisten rausrühren. So wenig Journalisten wie möglich, das ist den Behörden am liebsten. Und von dem her hat der Vergleich so nie gestimmt. Aber eben, Demokraten haben ganz etwas anderes gemacht, was viel mehr Wirkung hat, nämlich auf den Social Media haben die interveniert. Etwas, was Trump noch nie gemacht hat. Bis jetzt ist kein einziger Fall bekannt. Und dass die EU das auch macht, sind wir überrascht? Nein, überhaupt nicht. Gut. Wer nicht überrascht ist, ja, Entschuldigung.
Es sind gute Schüler in Brüssel, oder? Das muss man schon sehen.
Sie sind klärig.
Und die Frage ist, was jetzt passiert, ob man wirklich, und was die Schweiz macht, oder ob wir in die gleiche Richtung gehen, oder ob wir vielleicht in Europa der Hort von der freien Meinungsäußerung bleiben, oder?
Genau, das wäre ja eigentlich gut. Wir haben ja schon den Nebelspalter. Wir haben ja schon den Nebelspalter in der Schweiz, ein Leuchtturm von der Meinungsfreiheit. Heimatstern, ich hoffe, die tut die Justizkommission vom Kongress das auch mal anerkennen. Nicht alles ist schlimm in Europa. Gut, das Zweite ist, wer die Energiepolitik will wissen, wer rauskommen will, um was eigentlich geht. Und die Energiepolitik ist wirklich wichtig, seit Jahren eigentlich, weil man auch viele Fehler gemacht hat, natürlich in der Energiepolitik. Wer nicht viele Fehler gemacht hat, aus unserer Sicht, gibt es zu, ist Avenergy. Avenergy ist der Verband von der Erdölindustrie. Und warum haben sie nicht so viel gemacht? Weil sie vielleicht ein bisschen realistischer sind, weil sie vielleicht ein bisschen näher sind beim Erdölmarkt oder überhaupt beim Energiemarkt und ein bisschen sehen, was möglich ist und was nicht. Wer Informationen will von dem sehr, sehr gut informierten Verband, lasst jetzt am besten mal zu.
Power Stories. Wie sicher ist unsere Energieversorgung? Wie sieht die Zukunft aus mit Wasserstoff, Synfuels oder fossilen Reserven? Avenergy Swiss zeigt es in regelmäßigen Videoreportagen auf YouTube. Klar, verständlich, recherchiert.
In der neuen Ausgabe erfahren wir unter anderem von Thomas Osterwalder von der Osterwalder Gruppe, Heizöl ist entscheidend für die Versorgungssicherheit mit Energie.
Öl ist und bleibt Nummer 1 Energieträger im Wärmemarkt. Wenn ich denke an die Energiekrise im 2023, das Öl war immer verfügbar gewesen, wir haben nur Lagerkapazität.
Power Stories auf dem YouTube-Kanal von Avenergy Swiss. youtube.com/@Avenergy Swiss. Avenergy, Energie für Mobilität und Gebäude.
Ja, eine super Geschichte von unserer Reporterin Gami Lothe. Es geht um den Anschlag gegen einen orthodoxen Juden in Zürich. Der Täter ist ein Kosovar. Über den haben wir jetzt ein bisschen recherchiert. Dominik, was ist rausgekommen?
Ja, der hätte schon längstens sollen die Schweiz verlassen. Das Zürcher Migrationsamt hat eigentlich einen weggewiesen, aber das Bundesverwaltungsgericht hat gegen den Willen vom Zürcher Migrationsamt seine vorläufige Aufnahme hat befohlen. Und darum ist er überhaupt noch in der Schweiz gewesen. Und das ist schon verrückt. Ja, es ist halt wieder mal so, wie man es vermutet, oder? Ja.
Man kann gar nicht so viel Vorurteil haben, wie die Realität mittlerweile ist. Wir haben es von Anfang an gedacht, es stinkt etwas, oder? Es stinkt etwas. Es war nämlich auch in so einer Mitteilung so ein bisschen komisch gewesen. Und eben, warum ist ein Kosovar in der Schweiz und darf eigentlich gar nicht da sein? Und was ich auch noch lustig finde, vorläufige Aufnahmen. Das macht man ja bei den Staaten, wo man behauptet, ja, das sind zwar keine Flüchtlinge, die dürften gar nicht da sein, sondern das sind eigentlich nur Illegale, das sind Flunker, Lügner und Schmuggler. Die dürfen nicht da sein. Aber dann sagt man, wir nehmen sie vorläufig auf, weil die Rückkehr ist nicht zumutbar. Entweder weil dort Bürgerkrieg herrscht oder weil man sagt, das Land nimmt den nicht zurück. Kosovo, haben wir Soldaten? Die Soldaten hocken in Kosovo und schauen, dass denen mehr oder weniger sicher geht. Das ist doch eine Zumutung, dass wir Schweizer das müssen bieten uns lassen. Wir zahlen für den Einsatz im Kosovo, um den Kosovo ein bisschen friedlich zu halten und zum Dank kommen dann Leute zu uns und tun aus antisemitischem Motiv Juden abhacken. Also ich meine, das gibt es ja gar nicht.
Das ist wahnsinnig, der Fall. Und ich muss wirklich sagen, ich meine, der Bürgerkrieg in Kosovo ist 25 Jahre her. Die Lage ist stabil dort, oder? Natürlich fragil, aber stabil. Und ich finde einfach, ohne jetzt den Fall wirklich im Detail zu kennen, man fragt sich schon, was für ein Argument hat das Bundesverwaltungsgericht gehabt, um jetzt irgendwie befehlen, dann darf ich da bleiben in der Schweiz?
Genau, und das Bundesverwaltungsgericht, das ist das in St. Gallen, das hat ja einen schönen, pompösen Namen, da hat man das Gefühl, das ist wirklich etwas Richtiges. Dabei ist es nichts anderes als ein NGO-Hof letztlich, mehr oder weniger. Sie sind gerade was Migrationspolitik betrifft, unglaublich bekannt für immer wieder ganz seltsame Urteile, die eigentlich gerade von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe könnten kommen. Also auch dort nichts haben sich die jetzt lieb da mit dem Entscheid. Und jetzt, ich hoffe, dass das irgendwelche Konsequenzen könnte haben. Der Mario Fehr, der da zuständig ist, versteht da keinen Spass. Das finde ich gut. Er hat jetzt schon gesagt, der muss sofort raus, der muss sofort ausgeschafft werden. Jetzt hat er noch bessere Argumente. Super Geschichte von der Camilote, heute im Nebelspalter sofort lesen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, auch so ein lustiger, weltläufiger Journalist ist ja der Philipp Loser aus dem Baselbiet. Er ist ja der Metropolitan-Korrespondent von der Schweiz. Hat immer das Gefühl, er kommt überall raus. Und jetzt hat er herausgefunden, dass Epstein hat auch einen Baselbieter-Bezug. Und um was geht's?
Ja, oder einen SVP-Bezug. Er hat das gefunden, wahrscheinlich, dass die SVP auftaucht. Und zwar, weil der Trump-Vertraute Steve Bannon, der 2018 auf Einladung von Roger Köppel in der Schweiz war, der hat sich in einer Nachricht an Jeffrey Epstein als Berater fast aller rechter Parteien in Europa bezeichnet, eben auch als Berater von der SVP. Und die sagt auf Anfrage von Philipp Loser, das sei, Zitat, ausgemachter Quatsch.
Genau, hat aber der Philipp Loser natürlich nicht daran gehindert, trotzdem die Schlagzeilen zu schreiben, trotzdem einen ganzen Text zu schreiben, wo ein sogenannter Nothing Burger ist. Weil der Steve Bannon, erstens einmal, ist ein Grossmaul. Der erzählt unglaublich viel Schrott, der nicht stimmt. Jetzt zweitens ist er noch ein Amerikaner, der sich beschäftigen muss mit so einem kleinen Land wie die Schweiz. Der hat sowieso keine Ahnung. Also der hat wahrscheinlich, ich weiss nicht, irgendjemand hat ihm vielleicht gesagt, der SVP sei ähnlich wie die AfD oder ich weiss nicht, Le Pen. Und dann hat er das behauptet, aber beraten hat er die SVP tot sicher nie. Da habe ich noch nie etwas gehört. Ich höre noch relativ viel aus dieser Ecke. Es ist so ein Nothing-Burger von einer Geschichte. Und Epstein, eben, deshalb sage ich weltläufig, in Baselbiet, wo der Philipp Loser herkommt, aus dem metropolitanen Raum, Baselbiet, das tönt so verrückt. Epstein ist bei der SVP. Hört auf mit solchen birrenweichen, dummen Geschichten. Das ist ja nichts. Das ist ja peinlich für den Tagesanzeiger. Gut, gehen wir weiter. Auch eine peinliche Geschichte. Eine super peinliche Geschichte. Haben ein paar Schweizer Anwälte wieder nichts zu tun. Es sind natürlich linke Anwälte. Und die machen den Klage gegen Ignazio Cassis. Und wenn man hört, was in dieser Klage steht, haben wir wirklich das Gefühl, Cassis, der arme Tessiner, das ist jetzt also ein Kriegsverbrecher. Der müsste in Nürnberg, müsste der vor Gericht kommen. Dominik, um was geht's?
Ja, sie haben den Ignacio Cassis angezeigt am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Und zwar, du sagst es recht, wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Also irgendwie, die Ignacio Cassis muss also mit einer Atombombe irgendwo und eben in Gaza natürlich gewesen sein. Und er muss die Atombombe dort abgelassen haben und dann wahrscheinlich noch gelacht haben dazu. So sehen sie die Anwälte von einem Komitee, das Stop Complicity heisst. Da gehört zum Beispiel der Jean-Daniel Rauch, ehemaliger Botschafter, der in Ungnade gefallen ist, gehört da dazu. Dann ist es der Luc Recordon, ehemaliger Ständerat, ich glaube von den Grünen. Dann der bekannte Rechtsanwalt Marcel Bossonnet aus Zürich gehört dazu. Die Liste ist relativ lang. Da kommt auch noch der Philipp Graf, ein Anwalt, der Philipp Stolki, ebenfalls ein bekannter Anwalt aus Zürich, kommt vor. Und einige Personen, die Namen haben, die ganz leicht arabisch tönen, also Amr Sheibani, Bazar Bachi, der Raphael Ruth taucht auf, genau, der Adam Zaki, der Hünsü Ilmas, den ich nicht kenne, genau. Also es ist eine Gruppe von Leuten. Es ist klar, was es darum geht. Es ist komplett irrelevant, was sie machen. Aber es geht darum, dass wer nicht einschwenkt auf Israel-Hass, der macht sich eben bereits verdächtig.
Aber ich meine, es ist auf eine Art auch eine höhere Form von Rechtsmissbrauch, oder? Ich meine, das sind alles Anwälte, die wissen ganz genau, dass der Cassis auch vom ICC, wo ja auch ein eher israelkritisch bis links Gremium ist, dass da nichts passiert, oder? Das ist völlig lächerlich, einem schweizerischen Außenminister Völkermord vorwerfen in Gaza. Das wissen die auch. Das ist nichts. Das ist nichts anderes als eine grusige PR-Show. Eine antisemitische PR-Show natürlich auch, weil das machen sie ja nie bei anderen Ländern. Ich habe noch nie gehört, dass der Cassis eingeklagt worden wäre wegen Völkermord in Ukraine oder im Sudan. Wieso denn immer in Israel? Wieso? Was haben die mit den Juden her? Was haben die? Haben die ein Problem mit den Juden, echt? Hä? Herr Rauch, haben Sie ein Problem? Sie hätten mal Staatssekretär werden sollen. Und ich weiss, warum Sie nicht Staatssekretär geworden sind, weil nämlich die Israelis etwas dagegen hatten. Das ist vielleicht eines der Gründe, die dazu geführt hat, so eine blöde Klage zu machen, die nichts bringt, die aber immerhin eine Schlagzeile bringt und wo man sich dann wieder gut fühlen kann und auf der Seite der Guten und der Gerechten von dieser Erde. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. 5 Afghanen. Wir sind schon wieder mal bei der Asylpolitik. 5 Afghanen sind in St. Gallen sind in den Ausgang gegangen und haben es lustig haben. Was ist passiert?
Ja, sie haben auf dem Bahnhofplatz einen 37-jährigen Schweizer angegriffen und verletzt. Man konnte sie festnehmen. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja Business as usual. Nein, ist es eben eigentlich nicht. Wir haben zwar immer mehr so Fälle, so ein bisschen rein jetzt gefühlt, irgendwie fast jeden Tag sieht man auf blick.ch oder 20 Minuten irgendwie so Fälle, wo einfach jemand mehr oder weniger aus langweilig, oder? Einer hat offenbar auch noch eine Krücke gehabt und hat auf den Mann eingedroschen. Andere haben mit der Faust und mit Ginken einfach auf den Mann hineingeginkt. Es ist komplett absurd und ich wollte einfach nicht in einem Land wohnen, wo das mehr oder weniger zur Normalität gehört. Ich will mich nicht an das gewöhnen und darum reden wir auch darüber. Man muss darüber reden, woher das kommt und ist vielleicht gerade der Anlass zum Sagen, oder? Ich meine, der Frank Urbaniok hat ja das untersucht und Afghanistan ist eines von den Ländern, wo ganz extrem übervertreten ist bei bestimmten Gewaltdelikten. Und am 27. März reden wir in Zürich mit ihm über die Erkenntnis und was man dagegen könnte machen.
Genau, und wenn man dann den Aufenthaltsstatus von diesen 5 Afghanen noch könnte erfahren, das wäre vielleicht auch noch gut, vielleicht das ist ja Arbeit für St. Galler Journalisten, dann doch mal recherchieren, ob das vielleicht auch Leute sind, die schon lange hätten sollen ausgeschafft werden und ich weiss nicht, welches birnweiche Gremium auf unserem Kontinent hätte wieder gefunden, das geht nicht. Und es sind nicht ihre Kinder, die verprügelt werden auf dem Bahnhofplatz. Vielleicht wäre es anders, wenn sie einmal endlich betroffen wären, die Richter. Sie sollten wenigstens etwas zahlen für solche Fälle. Ich finde jetzt zum Beispiel die Richter, die den Kosovar nicht ausgeschafft haben, die sollen eine Entschädigung zahlen, dem orthodoxen Juden. Wäre doch noch gut. Weil dann würden die Richter langsam einmal überlegen, was sie eigentlich da immer wieder entscheiden. Das hätte teilweise, hätte ja können Todesfolge haben. Haben die eigentlich ein gutes Gewissen dort oben in St. Gallen, wenn solche Entscheid fällt? Es ist unglaublich, was da an Schlendrian hinter pseudo-rechtsstaatlichen Prinzipien versteckt wird. Gut, gehen wir noch zum letzten Thema. Billie Eilish hat sich auch wieder mal zu der Politik müssen äußern. Sehr interessant, erzähl Dominik.
Ja, sie hat bei der Verleihung vom Grammy für Furore gesorgt, weil sie eben sich ausgesprochen hat gegen die Immigrationspolitik von Donald Trump. Und sie hat betont, niemand sei illegal auf gestohlenem Land. Also sie hat sozusagen sagen, oder? Also das ganz Amerika ist gestohlen worden bei indigenen Völkern und darum können jetzt Mexikaner oder Afghaner oder wer auch immer, können jetzt irgendwie illegal über Grenzen kommen. Es gibt keine Illegalität, es gibt keine Grenzen mehr. Und das ist verrückt. Also wenn du ja sagst, es gibt gestohlenes Land, dann muss das Land ja auch eine Grenze haben, oder? Also auch das indigene Land muss eine Grenze haben. Also es ist schon wirr in sich, aber noch lustiger wird die Geschichte und sie wird fast jeden Tag besser. Sie wohnt ja in Los Angeles und in dem Los Angeles Basin, also man hat genau herausgefunden, wo sie genau wohnt und sie wohnt natürlich auch an einem Ort, wo mal einem indigenen Stamm, nämlich der Tongva, gehört hat. Und die Tongvas, die haben also laufen lauten lassen. Ja, das stimmt. Also die Billie Eilish wohne auf ihrem Gebiet eigentlich und sie hat sich eigentlich noch nie gemolden, um irgendwie zu fragen, ob die Tongva einverstanden sind. Und sie kursieren auch Bilder von ihrer Villa, die offenbar 3 Millionen Dollar kostet. Die haben lustigerweise ganz hohe Mauern rundherum. Oder? Und GB News ist da, das macht natürlich niemand auf. Also, oder die Dame, sie hat natürlich selbstverständlich etwas dagegen, wenn jemand über die Mauern würde ihre schöne Villa besuchen. Auch wenn es Tongva sind, die eigentlich dort mal gewohnt haben.
Wobei ich muss sagen, da habe ich jetzt wirklich sehr viel Verständnis für den Indianerstamm. Ich finde, die sollten wirklich Klage einreichen und das Grundstück zurückfordern und enteignen, die Frau Eilish enteignen. Warum nicht? Warum nicht? Weil sie sagt ja eigentlich, dass sie selber auch illegal sich da Gebiete unter den Nagel gerissen hat. Übrigens finde ich auch die Italiener, sollten sich gut überlegen, ob sie nicht eine Sammelklage machen gegen die Schweiz. Ich meine, wir alle Männer sind einmal einfach eingewandert hier und haben in der Völkerwanderung einfach viel, viel Gebiet von diesen armen römischen Vorbesitzern einfach genommen. Ich meine, in Turicum, in Zürich, dort hat es mal schöne römische Villen gegeben. Wo sind die jetzt? Die sind nicht mehr am Zürichberg zu finden. Sie sind nicht zu finden. Da sind sehr viele Italiener, weil die Italiener sind ja die Nachfahren von den Römern, sind enteignet worden. Das ist illegal. Hoffentlich merken, dass die Italiener endlich und dann eine Klage gegen uns anstrengen. Das fände ich sehr richtig. Vor allem dort die rot-grüne Stadt Zürich, wo mal früher noch Turicum geheissen hat und dort noch nicht rot-grün war. Ja, leider hat sich dann die Zeit geändert. Wie?
Und die wohnen ja alle im Zürichberg oben, die rot-grünen. Also die SP und die SPler und die Grünen oder Jacqueline Badran, ich wohne glaube ich auch dort oben. Sie soll zahlen. Und Reparationen müssen jetzt da auf rot geliefert werden.
Ich meine, die Römer haben das auch irgendwie gut. Aber ist ja gleich. Es war illegal gewesen, was die Alemannen gemacht haben. Sauerei. Gut, das war jetzt eben einfach an dem 4. Februar 2026. Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, könnt uns abonnieren, wir haben es schon mal gesagt. Und wenn ihr uns anders unterstützen wollt, könnt ihr uns auch sonst Unterstützungsbeiträge zukommen lassen. Schaut am Schluss von den Shownotes, da könnt ihr spenden. Das würde uns genauso freuen. Und sonst gilt wie immer, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr auf einem ehemaligen römischen Grundstück lebt. Ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben. Kann vorkommen. In dem Sinne, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch